Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Den meisten der Anwesenden bin ich sicher bekannt. Für die neu hinzugekommenen Gäste: Mein Name ist Lappe, Heinz Lappe. Ich bin freier und unabhängiger Investmentberater seit 1969. Heute werde ich Ihnen über die Gedanken und Ausführungen des Graham T. Molitor berichten, einer der Präsidenten der World Future Society. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer Frage beginnen. Womit haben eigentlich die Menschen bislang ihr Brot verdient? Ich denke, wir können, vereinfacht gesagt, vier ökonomische Zeitalter unterscheiden. Erstens das landwirtschaftliche Zeitalter. Ganz früher haben die Menschen ihren Lebensunterhalt mit der Jagd und etwas später mit der Landwirtschaft verdient. Noch im 19. Jahrhundert hat die Landwirtschaft bei uns die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Zweitens dann das Industriezeitalter. Im Industriezeitalter haben sich immer mehr Menschen darauf verlegt, ihr tägliches Aus- und Einkommen mit der Massenproduktion von Fabrikgütern zu verdienen. Bis ins 20. Jahrhundert hat dieser Sektor in unserem Land die meisten Arbeitsplätze gestellt. Dann drittens das Dienstleistungszeitalter. Mit der Zeit sind immer mehr Arbeitsplätze im tertiären Bereich entstanden, im Dienstleistungssektor. Die USA besaßen hier in den 50er Jahren den größten Anteil an Arbeitsplätzen. In unserem Land, der Servicewüste Deutschland, hat die Entwicklung später eingesetzt, gewinnt aber zurzeit mächtig an Fahrt. Das vierte ist das Informationszeitalter. Inzwischen sind wir auch längst mit raumgreifenden Schritten ins Zeitalter der Informationstechnik unterwegs. Die USA haben in diesem Sektor schon seit den späten 70er Jahren die meisten Arbeitsplätze. In Deutschland und der EU sind wir nicht weit davon entfernt. Und trotzdem, obwohl das Informationszeitalter seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat, bleiben ihm voraussichtlich nur wenige Jahrzehnte der Vorherrschaft. Danach wird es durch die nächste Technologiewelle abgelöst. Wann wird das sein? Welche wird das sein? Angesichts der immensen Beschleunigung des Innovationstempos bleiben hierfür vielleicht weniger als 20 Jahre. Zwei Jahrzehnte sind natürlich eine sehr kurze Zeit, darüber nachzudenken, was als nächstes kommen wird. Verlieren wir keine Zeit. Fangen wir unverzüglich an. Was steht uns im dritten Jahrtausend bevor? Die Veränderungen werden zu einer Flut neuer Unternehmen führen. Sie werden Arbeitsplätze und Erträge fördern, aber auch zerstören. Die Wirtschaft wird gewaltig umgestaltet. Und dies wird die ganze Welt betreffen. Am härtesten wird es die Bereiche erwischen, die durch die neuen Sonnenaufgangstechnologien an Bedeutung verlieren. Wie lassen sich negative Beeinträchtigungen im eigenen Unternehmen, in der eigenen Lebenssphäre auf ein Minimum begrenzen? Und wie lassen sich die neuen Chancen nutzen? Nun, es ist wichtiger denn je, richtig einzuschätzen, wohin sich die Dinge entwickeln und wie den massiven Änderungen begegnet werden kann. Das Überleben ganzer Industriezweige in unserem Land sowie das zukünftige Wirtschaftswachstum hängen davon ab, wie wir den neu aufkommenden Technologien gerecht werden. Welche neuen Entwicklungen stehen nun der Wirtschaft bevor? Worauf sollen sich Planer und Politiker einstellen? 5 große Entwicklungen zeichnen sich ab, die für Arbeitsplätze, Wirtschaftserträge und Bruttoinlandsprodukte verantwortlich sein werden. Nennen wir sie die 5 großen Wellen. The Big 5. Jede dieser 5 heranrollenden Wellen hat sich längst aufgebaut. So war es auch in der Vergangenheit. Stets haben sich große Konjunkturwellen im Laufe eines Jahrhunderts vorbereitet und sind dabei immer stärker geworden. Die starke Zunahme von Unternehmensgründungen liefern Anhaltspunkte dafür, wie sich die Dinge entwickeln können. Eingeleitet werden technologische Wellen auch durch Innovationen in Laboratorien und Forschungsinstituten. Berichte über deren Arbeit sowie Meldungen von Erfindungen und Auswertungen von Patentanmeldungen lassen ebenfalls Vermutungen über die Zukunft zu. Weitere Hinweise gibt das Wagniskapital, also darauf, wohin risikobereite Kapitalerleger ihr Venture, was stets in Erwartung eines bevorstehenden technologischen Durchbruchs geschieht. Wer dies alles intensiv und genau beobachtet und analysiert, kann ziemlich realistisch sagen, wohin die wirtschaftliche Entwicklung der Menschheit führt. Er ist zwar nicht vor Irrtümern gefeit, es kann auch alles ganz anders kommen. Aber es gibt gute Gründe für die folgenden Annahmen. Ich will sie einmal so formulieren. Zu den 5 großen Wellen, die bald die Industrienationen erreichen, die gesamte Wirtschaft umgestalten, das Leben der Menschen drastisch verändern werden, gehören: erstens das Freizeitzeitalter. Dominant um 2015 bis 2020. Stichworte: Urlaub, Erholung und Unterhaltung. Zweitens das biowissenschaftliche Zeitalter um 2100. Stichworte: Biotechnologie, Genetik, Klonen. Dann drittens das Megamaterialzeitalter um 2200 bis 2300. Stichworte: Quantenmechanik, Teilchenphysik, Nanotechnologie, Supraleiter. Weiter: viertens das neue Atomzeitalter um 2100 bis 2500. Stichworte: Kernfusion, Wasserstoff als Energiequelle, Lasertechnologie. Und fünftens das neue Raumfahrtzeitalter um 2500 bis 3000. Stichworte hier: Astrophysik, Kosmologie, Raumfahrt. Betrachten wir die 5 großen Wellen, die auf uns zukommen, etwas genauer. Das Freizeitzeitalter von 2015 etwa bis 2020. Das Geschäft mit der Freizeit wird um das Jahr 2015 rund 50% des Bruttoinlandsproduktes in den USA ausmachen. Wenige Jahre später wird es auch für uns in Europa so gelten. Zu den unternehmerisch nutzbaren Möglichkeiten im Freizeitbereich gehören: Erholung, Urlaub, Reisen, Hobbys jeder Art. Unterhaltung, Shows, Vergnügungsparks, Kneipen, Nachtclubs, Bars, Discos, Musikbands, Glücksspiele, Wetten, Gesellschaftsspiele, aber auch Kultur, Ausstellungen, Malerei, Bildhauerei, Dichtung, Lesungen, Theater, Opern und Konzerte. Fitness, Krafttraining, Sport, Beschäftigung im Freien, wie Gartenarbeit, Camping, Refugien, Medien, Film, Fernsehen, Radio, Telekommunikation, Audio, Video, aber auch Internet- und Online-Aktivitäten, Computer, Computerspiele, die Beschäftigung mit Hard- und Software. Wohin die Entwicklung geht, zeigen Zahlen. So haben 1996 15 Millionen US-Amerikaner den Vergnügungspark Disneyland besucht. Hingegen nur 10 Millionen das Kapitol, also das Parlamentsgebäude in Washington. Welche Faktoren führen zu steigender Bedeutung von Urlaub, Erholung und Freizeitaktivitäten? Nun, vor über 10.000 Jahren, als der Mensch noch ums Überleben kämpfte, nahm die Nahrungssuche fast die gesamte Lebenszeit ein. Als sich dann vor rund 8.000 bis 10.000 Jahren die Landwirtschaft entwickelte, wurden ca. 10% der Lebenszeit als Freizeit verfügbar. Denn da fiel der Zeitaufwand für das Jagen und Sammeln weg. Obwohl dies selten bedacht wird, gehört die ständige Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Produktionstechniken bis heute zu den bedeutendsten technologischen Fortschritten überhaupt. Damals begann die Zeit, in der der Mensch nicht mehr jeden wachen Moment zur Nahrungssuche und zum Jagen nutzen musste, um sein Überleben sicherzustellen. Davon befreite die ungeheuer produktive Kraft der Landwirtschaft immer mehr Menschen. Nichtlandarbeiter konnten dann andere Aufgaben übernehmen. Auf ähnliche Weise ermöglichte im Laufe der Jahrtausende die Rationalisierung der Arbeit und später die industrielle Massenproduktion die Zunahme der Freizeit. Zeitraubende Arbeiten konnten Schritt für Schritt an Spezialisten abgetreten werden, die diese Arbeiten schneller und billiger erledigten. So entstanden die verschiedensten Handwerke. Unterschätzen wir nicht die Bedeutung der organisierten Arbeit. Niemand, auch wenn er noch so hart arbeitet, kann ganz alleine einen Jumbojet oder einen Ozeandampfer in seinem Hinterhof bauen. Ungefähr 2.000 bis 3.000 Jahre vor Christus, als die Spezialisierung des Handwerks begann, erlaubte es die zeitaufwendige Herstellung der Güter den Menschen nur, ca. 17% ihrer Lebensarbeitszeit mit Freizeitaktivitäten zu verbringen. Dann kamen Maschinen für die Massenproduktion. Sie machten viele Menschen arbeitslos, andere zu Sklaven der Automation. Aber im Endeffekt befreiten sie auch viele Menschen von körperlicher Schufterei. Je mehr die Arbeitszeit durch Maschineneinsatz abnahm, desto mehr Zeit verblieb für Freizeitaktivitäten. Im Jahre 1600 nach Christus waren schon bis zu 22% der Lebenszeit absolut arbeitsfrei. Bis zum Jahr 1800 ermöglichte nicht mehr nur Wasser- und Windmühlen, sondern weiterentwickelte Antriebsmaschinen, darunter die besonders leistungsfähigen Dampfmaschinen, viele Arbeiten noch schneller zu erledigen als bisher. Dies brachte erneut mehr arbeitsfreie Zeit. Nun konnten rund 25% der Lebenszeit der Freizeit gewidmet werden. Im 19. Jahrhundert beschleunigte die industrielle Revolution diese Entwicklung dramatisch und nachhaltig. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die wöchentliche Arbeitszeit von 70 und mehr Stunden für den durchschnittlich Beschäftigten auf weniger als 40 Wochenstunden zurückgegangen. In Frankreich ist 1999 bereits die allgemeine 35-Stunden-Arbeitswoche vom Gesetzgeber eingeführt worden. In Deutschland gilt die 38,5-Stunden-Woche. Die Reduzierung der Arbeitszeit beginnt typischerweise bei gefährlichen, ungewöhnlich harten und herausfordernden Arbeiten. Sie verfolgt darüber hinaus sozialpolitische Ziele, um zum Beispiel Müttern mit kleinen Kindern die Berufsarbeit zu ermöglichen oder Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, etwa durch den Abbau von Überstunden, durch vorgezogenen Ruhestand, durch Teilzeitmodelle wie Jobsharing, durch die Einführung von Frei- und Forschungssemestern, Sabbatjahren etc. Aber auch Feiertage zählen zur Freizeit. In manchen Ländern werden sie immer zahlreicher. 1998 gab es zum Beispiel in den USA 10 gesetzliche Feiertage. In anderen Nationen bis zu 18 Feiertage. Immer stärker vermischt sich die Bevölkerung der einzelnen Länder miteinander. Je mehr die unterschiedlich rassistischen, ethnischen und religiösen Interessen wachsen, desto wahrscheinlicher ist es, dass weitere Feiertage hinzukommen werden. Auch die Urlaube werden länger. Die deutschen Arbeitnehmer haben heute durchschnittlich 30 Arbeitstage Urlaubsanspruch. Darüber können die finnischen Arbeitnehmer nur lachen. Bei ihnen gibt es seit 1993 bereits 37,5 Tage. 32,5 Tage Urlaub gibt es in den Niederlanden, 32 Tage in Italien. Einige andere Nationen haben allerdings noch stärkeren Nachholbedarf. In Schweden haben die Arbeitnehmer nur 27 Tage Urlaub. In Großbritannien, Frankreich und Dänemark 25 Tage. In Spanien 24,5 Tage. In der Schweiz 24 Tage und in den USA nur 12 Tage. Natürlich gibt es heutzutage noch weitere Möglichkeiten für bezahlten und unbezahlten Urlaub vom Arbeitsplatz. Da sind zum Beispiel Freistellungen und Beurlaubungen für Bildungsurlaub, Wahlen, politische Kandidaturen, Beisitzer- oder Schöffentätigkeit, Arztbesuche, Beerdigungen, Trauerfälle, Mutterschaft, Kindererziehung, Kuren und Wiedergenesung. Dies alles sind Gründe, die Arbeitszeit legal zu unterbrechen. Die Entwicklung zu einem immer früheren Ruhestand hat ebenfalls Auswirkungen auf die Freizeit. Zurzeit geht der Trend dahin, dass die Menschen sich immer früher pensionieren lassen. Jeder kennt die Auseinandersetzung um die Rente mit 67. 67 wird noch nicht akzeptiert. Doch der Trend wird sich nach allen Prognosen wieder umkehren. Der Gesetzgeber wird aufgrund der Bevölkerungsentwicklung das Rentenalter bis zum Jahre 2020 vermutlich auf 70 bis 75 Jahre hochsetzen. Durch die immer höhere Lebenserwartung könnte es bis zum Jahr 2025 sogar auf über 75 Jahre steigen. Apropos Lebenserwartung. Nehmen wir doch einfach einmal an, dass die Lebenserwartung der Menschen irgendwann in diesem Jahrtausend auf 160 Jahre steigt. Was macht ein Mensch 100 Jahre lang, wenn er mit 60 schon pensioniert wird? Oder 90 Jahre, wenn er mit 70 in Rente geht? Auch so gesehen bekommt der Bereich der Freizeitaktivitäten eine neue Bedeutung. Auch Entwicklung im privaten Bereich beeinflussen die freie Zeit, zumindest in der oberen Mittelschicht der Industrienationen. So wird bei uns die verfügbare freie Zeit eines Paares zum Beispiel dadurch erhöht, dass sie nur noch ein Kind haben wollen oder ganz auf Kinder verzichten. Hausarbeiten, die früher einen großen Teil des Tages einnahmen, werden schneller und müheloser mit modernen Haushaltshilfen erledigt. Der Einsatz von Geräten und Personal wie Putzdienste, Kinderbetreuung, Essen auf Rädern, Pizzadienste schafft noch mehr Zeit für Freizeitaktivitäten. Außerdem wird beruflich wie privat durch immer höhere Fortbewegungsgeschwindigkeit eine Menge Zeit freigesetzt, die heute nötig ist, um, Staus einmal ausgenommen, von Ort zu kommen. Autos, Bahnen, Flugzeuge und sonstige Transportsysteme haben im Vergleich zu früher den Zeitaufwand für Langstrecken bereits drastisch reduziert. Die Entwicklung wird sich noch beschleunigen. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts standen den Arbeitnehmern in Deutschland bereits 40% der Lebenszeit frei zur Verfügung. Bis zum Jahr 2020 werden es 50% sein. Bei abnehmenden Löhnen, aber gleichzeitig wachsenden Vermögen. Der Zuwachs an Freizeit führt zu einer Reihe neuer Einstellungen und Aktivitäten. Zumindest in naher Zukunft wird sich der Lebensstil vieler Menschen in unserem Land wahrscheinlich auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung konzentrieren. Der hedonistische Mensch will hier und jetzt leben, nicht erst morgen. Befriedigung jetzt. Der Deutsche, der sein Leben lang fürs Alter spart, stirbt aus. Die Losung heißt, genieße den Tag jetzt. Narzissmus und Egozentrik nehmen zu. Abenteuer, Aufregung, Nervenkitzel haben Hochkonjunktur. Noch mehr Menschen als heute wollen ihre Fähigkeiten ausloten, wollen bis an die eigenen Grenzen gehen, suchen Herausforderungen, die ihnen das komfortable Arbeitsleben nicht mehr bietet. Stark anwachsen wird das Bedürfnis, andere Teile der Welt zu sehen. Bis zum Jahr 2020 wird China als Touristenziel an allererster Stelle stehen. Nicht wenige Menschen werden die Freizeit auch nutzen wollen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern, zum Beispiel in der Kommunikation mit anderen. Die Sehnsucht nach Begegnung mit möglichst vielen anderen wird die Nachfrage nach Massenveranstaltungen und Massenerlebnissen wachsen lassen. Sie sind Gegengewichte für immer stärkere Isolierung und Vereinsamung des Einzelnen durch die Computerkommunikation, wie E-Mail und Internet. Andere werden die Freizeit nutzen wollen, ihre inneren Potenziale weiterzuentwickeln, um mehr Zeit mit geistigen Dingen zu verbringen. Die uralte Suche nach dem Sinn und Zweck des Lebens bekommt neue Anstöße. Zweitens, wir kommen zum biowissenschaftlichen Zeitalter, etwa um 2100. Man muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, die Biowissenschaften bekommen ständig weitere Impulse und fangen an, die Konjunktur des Jahres 2100 zu bestimmen, um im 22. Jahrhundert vorzuherrschen. Die Erforschung des menschlichen Gens eröffnet epochemachende Potenziale. Die Genforschung liefert den Biowissenschaften einen Plan, der vergleichbar mit der Tabelle des periodischen Systems der chemischen Elemente ist. Die Möglichkeit, genetische Kombinationen zu verstehen und zu manipulieren, wird einfacher. Das Geheimnis des Lebens, eines der größten Geheimnisse überhaupt, wird Stück für Stück aufgedeckt und auch verstanden. Es eröffnen sich unvorstellbare Möglichkeiten, in die Evolution aller organischen Lebensformen einzugreifen. Voll entwickelt befähigen uns diese Technologien, die ursprüngliche Form, Struktur, Eigenschaft und Beständigkeit lebender Wesen zu verändern. Die Menschen eingeschlossen. Die Möglichkeit, neue Lebensformen durch Klonen zu schaffen, macht die Vervielfältigung lebender Wesen und die Erschaffung genetisch identischer Nachfolger möglich. Auch hier wieder die Menschen eingeschlossen. Die Gentechnik bietet das Know-how, die evolutionäre Entwicklung der Pflanzen und Tiere, vermutlich sogar der Menschen, zu beeinflussen. Die Macht, Leben zu schaffen oder zu nehmen, wirft allerdings heute bereits erheblich moralische und ethische Bedenken auf. Um 2020 wird die Lehre von der Verbesserung des Erbgutes ein dominantes Thema sein. Kirchen, Religionsgemeinschaften und organisierte Lebensschützer werden aktiv kämpfen, lebensverändernde genetische Maßnahmen zu verhindern. Diese Hindernisse werden in vielen Fällen überwunden, zumindest dort, wo es darum geht, Erbkrankheiten zu besiegen, Arzneimittel zu verbessern und außergewöhnliche Fortschritte im Bereich der Lebensqualität zu erzielen, die Lebenserwartung zu erhöhen und die Nahrungsmittelproduktion für die gewaltig anwachsende Weltbevölkerung zu steigern. Das alles spielt eine viel zu wichtige Rolle, um übergangen oder beiseite geschoben zu werden. Einerseits ist die Beseitigung genetischer Krankheiten und erblicher Fehlfunktionen in Reichweite. Andererseits bringen die gentechnisch produzierten Babys, Designerbabys genannt, neue Formen der Diskriminierung mit sich, weil sie zunächst nur für die Reichen erschwinglich sind. Wie Designerbabys entstehen, wissen Sie. Ein operativ entnommenes Ei und sorgfältig selektiertes Sperma werden im Labor zusammengefügt. Das perfekte Ergebnis wird dann der biologischen Mutter oder einer Leihmutter eingepflanzt. Die normale biologische Fortpflanzung der Geschlechter wird bald als ein verwegenes und riskantes Unterfangen angesehen. Fruchtbarkeitskontrollen und empfängnisverhütende Techniken werden immer wichtiger. Sex wird ausschließlich dem Vergnügen dienen und weniger der Fortpflanzung. Etwa um das Jahr 2020 werden die sozialen Auswirkungen der Beeinflussung von Lebensanfang und Lebensende zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Diskutiert werden unter anderem die enormen Probleme mit den Älteren, die der Anstieg der Lebenserwartung auf 125 bis 160 Jahre mit sich bringt. Wollen die Menschen wirklich so alt werden? Stehen sie dazu, bis zu 100 Jahre lang pensioniert zu sein? Und wer soll das bezahlen? Können die Sozialsysteme, Krankenpflege, Rentenversicherung, Sozialhilfe, Wohngeld etc. das alles verkraften? Wird die junge Generation die Last der Alten schultern wollen und auch können? Und wie lange werden die Ressourcen der Erde reichen, die wachsende Bevölkerung zu ernähren? Nun, die auf Landwirtschaft und Viehzucht angewandten Biotechniken werden zu einer grünen Revolution führen, die frühere Erträge weit übertrifft. Gentechnisch entwickelte Feldfrüchte werden zum Beispiel so beschaffen sein, dass sie in unwirtlichen Gegenden wachsen, ohne Bewässerung überleben, mit einem Minimum an Dünger und Chemie auskommen, resistent sind gegen raue Behandlung beim Transport, mehr Nährstoffe bzw. optimierte Nährstoffkombinationen enthalten. Um die Milchproduktion der Kühe drastisch zu erhöhen, werden die Tiere vergrößert. Therapien mit Wachstumshormonen besorgen das Nötige. In gentechnisch entwickelten pharmazeutischen Nahrungsmitteln können auch gleich immunisierende Faktoren gegen Krankheiten eingebaut werden. Hunger braucht also niemand in Europa zu leiden. Wir kommen zum dritten, das Mega-Material-Zeitalter, etwa um 2200 bis 2300. Einige Zeit später beginnt die Ära der Megamaterialien. Sie werden die Physik und Chemie radikal verändern, von der Architektur bis hin zu den wildesten Träumen der Alchemisten. Der Schlüssel dazu ist die Möglichkeit, die atomaren Strukturen der Stoffe beliebig zu verändern, um alle nur denkbaren Materialeigenschaften zu erhalten. Den Fortschritt der Biotechnologie in Bezug auf genetische Codes entspricht eine analoge Entwicklung von Physik und Chemie. Die Quantenmechanik zur Entwicklung von Designermaterialien kann benutzt werden. Die Nutzung der Nanotechnologie bringt völlig neuartige Möglichkeiten mit sich, die früher als Stoff für Science Fiction dienten. Es wird viel Zeit brauchen, den Auf- und Abbau der atomaren Stoffe restlos zu verstehen und geschickt zu manipulieren. Etwa zwischen 2200 und 2300 wird es soweit sein, dass diese Technologie eine vorherrschende Rolle in der Wirtschaft spielen wird. Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte hat der Mensch ständig Fortschritte gemacht und konnte immer kleinere Teile der Materie erkennen und sichtbar machen. Alles hat mit der Entwicklung des einfachen Mikroskops angefangen. Fortschritte bei den mikroskopischen Geräten haben immer genauere Details der Materie offenbart. 20-fach vergrößerte das erste Mikroskop etwa um 1500. 400-fach das erste Elektronenmikroskop 1931 entwickelt. 200.000-fach das Röntgenmikroskop. 1.000.000-fach das Feldelektronenmikroskop etwa um 1950. 24.000.000-fach das Ionenmikroskop, das einzelne Atome abbilden kann. Über 24.000.000-fach das Rasterelektronenmikroskop 1980 entwickelt. 50.000.000-fach vergrößert die leistungsfähigen, hochauflösenden Rastertunnel-, Rastersonnen- und Rasterkraftmikroskope der Gegenwart. Die Menschen interessieren sich für die kleinsten Strukturen und Bausteine des Lebens, nicht nur, um diese Stoffe zu verändern und sie noch mehr für sich zu nutzen. Sie interessieren sich auch für immer geringeren Materialverbrauch und Militarisierung. Warum? Weil es schick und praktisch ist? Nicht nur. Militarisierung bedeutet, weniger ist mehr. Anders gesagt, Verkleinerung ist nicht Selbstzweck, sondern ökologische Notwendigkeit. Sie ermöglicht es, die begrenzten Ressourcen dieser Erde zu schonen und ihre Verfügbarkeit zeitlich zu strecken. Jahr für Jahr kommt man mit immer weniger Materialaufwand aus. Miniaturisierung war übrigens immer schon ein Kennzeichen technischen Fortschrittes. Nehmen wir ein Beispiel. Uhren. Sie haben anfangs sehr viel Platz eingenommen. Es dauerte lange, tragbare Uhren zu entwickeln. Die ersten Taschenuhren waren schwer, dick und klobig. Erst viel später kamen Armbanduhren auf. Heutzutage gibt es sie mit LED-Anzeige und so dünn wie ein Stück Papier. Das zweite Beispiel: Antriebsaggregate. Anfänglich waren Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren durchaus raumfüllende Gerätschaften. Sie wurden an einem zentralen Ort platziert und man benötigte komplizierte Vorrichtungen, Antriebswellen, Gurte und Riemen, die es möglich machten, entfernte Geräte an die Antriebsversorgung anzuschließen. Erst viel später wurden die Motoren so klein und leistungsfähig, dass sie direkt in das jeweilige Gerät eingebaut werden konnten. Heute gibt es, etwa im Bereich der Medizin, Motoren, die so klein sind, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Ein weiteres Beispiel. Der erste Computer hatte noch saalfüllende Ausmaße. Er wog 30 Tonnen, war 3 Meter hoch und 25 Meter lang. Heutige Geburtstagskarten, die beim Öffnen Happy Birthday spielen, haben fast dieselbe rechnerische Leistung wie dieser erste 30-Tonnen-Koloss. Handtellergroße Computer für Videospiele vereinen inzwischen mehr rechnerische Fähigkeiten als noch die allerbesten Computer Mitte der 70er Jahre. Und die modernsten PKWs mit ihren 30 bis 100 Bordcomputern zur Überprüfung, Steuerung und Einstellung von Öldruck, Brennstoffgemisch sowie Navigation überholen die rechnerischen Fähigkeiten von Apollo 11, eben jeden legendären Raumfahrzeug, das 1969 auf dem Mond gelandet war. Wir kommen zum vierten. Das neue Atomzeitalter, 2100 bis 2500. Ohne Energie funktioniert nichts mehr auf der Welt. Die Kernfusion bringt die Möglichkeit, jeden beliebigen Energiebedarf zu decken. Sie wird deshalb im neuen Atomzeitalter eine wichtige Rolle spielen. Basierend auf praktisch unbegrenzten Wasserstoffvorräten ist dieser wichtige Energiesektor im Begriff, in diesem Jahrtausend eine Triebfeder der Wirtschaft zu werden. Thermonukleare Technologien werden in der Wirtschaft vorherrschen, sobald die Kernfusion kontrollierbar wird. Wenn der Mensch gelernt hat, den Wasserstoff-Helium-Zyklus zu meistern, der auch unsere Sonne zum Leuchten bringt, kann er endlos Energie aus eigenen Sonnenöfen gewinnen, den Kernfusionsreaktoren. Vielleicht schon zwischen 2050 und 2100 gewinnt die thermonukleare Energie an Bedeutung, Weil die Erdölvorräte langsam zur Neige geht. Eine Zeit lang wird die Industrie noch von der Kohle profitieren. Dann aber um 2250 bis 2500, wenn auch die Kohlereserven der Erde schrumpfen bzw. die Grenzen der rentablen Gewinnung oder Einfuhr erreicht sind, wird die Substitution der fossilen Brennstoffe fast abgeschlossen sein. Die kontrollierte Kernfusion könnte dann die Energieversorgung dauerhaft sicherstellen. Denn das Meer verfügt über ausreichend Deuterium, also schweren Wasserstoff, um den Energiebedarf auf der Erde für mindestens 50 Millionen Jahre zu decken. Extraterrestrische Quellen könnten ebenfalls zusätzlich für Nachschub sorgen, denn im Weltraum ist Wasserstoff in unbegrenzten Mengen vorhanden. Wie ist das mit dem Erdöl? Das US-amerikanische Erdölinstitut schätzt, dass einschließlich neuer Entdeckungen und Technologien zur Erdölgewinnung noch Öl für 95 Jahre circa auf unserem Planeten vorhanden ist. Und wie lange reicht das Erdgas? Die Erdgasvorräte reichen nach aktuellen Schätzungen noch für circa 50 bis 100 Kohle bringt zumindest vorübergehend noch einiges an Reserven. Die Schätzungen der UNESCO von 1997 gehen davon aus, dass die Kohlereserven noch für weitere 200 Jahre reichen. Das ist sehr pessimistisch. Realistischer erscheint, dass eine Versorgung für die nächsten 230 Jahre sichergestellt ist und bis zu 400 oder 500 Jahre wahrscheinlich ist, wenn man von noch einer zu steigenden Ausbeute ausgeht. Die auf Sonnenenergie basierende Photovoltaik stellt Vorräte in Aussicht, die für 5 Milliarden Jahre reichen würden. Solarzellen können uns bis exakt zu diesem Zeitpunkt mit Energie versorgen, an dem sich unser Sonnensystem, bevor es endgültig verglüht, zu einem roten Riesen aufbläht, zu einem glühenden Gasballon von gewaltigem Durchmesser, der alles Leben auf der Erde versenkt und vernichtet. Die Nutzung der Windenergie, die vor der industriellen Revolution dazu diente, Segelschiffe und Windmühlen anzutreiben, wird vermutlich zunehmen, obwohl die Verfügbarkeit von 10 Megawatt im Jahre 1980 auf 7630 Megawatt im Jahre 1997 angestiegen ist, wird die Windenergie allerdings auch in Zukunft nur einen geringen Beitrag zur gesamten Energieversorgung leisten. Atomkraft. Immer mehr Nationen sind bereits heute in hohem Maße von der Kernspaltung abhängig, um ihren Energiebedarf zu decken. Und es werden immer mehr. Der lange und kontinuierliche Prozess der Nutzung von Atomenergie hat sich über Jahrzehnte entwickelt und ist noch lange nicht abgeschlossen. Die gegenwärtigen Technologien beruhen auf der Spaltung des Atomkerns, nicht auf der Technik der Kernverschmelzung, der Kernfusion. Eine künstliche Kernfusion mit positiver Energiebilanz konnte bislang nur unkontrolliert in der Wasserstoffbombe realisiert werden. Die heutige Technik kann die Kernverschmelzung zwar rudimentär kontrollieren, es sind jedoch noch ziemliche Schwierigkeiten bis zur industriellen Anwendung zu überwinden. Dazu gehört zum Beispiel die außerordentlich hohe Temperatur, die für die thermonukleare Reaktion erforderlich ist, nämlich 100 Millionen Grad Celsius bei Deuterium-Tritium-Reaktoren. Doch die Hindernisse sind auf Dauer überwindbar. Die Nutzung der Kernfusion, bei der nicht nur technische Schwierigkeiten zu überwinden sind, sondern auch behördliche Sicherheitsauflagen und erhebliche politische Widerstände, könnte technisch gesehen um 2025 beginnen und vielleicht um 2050 durchgesetzt sein. Wir kommen zu fünftens, der Ära der neuen Raumfahrt, etwa 2500 bis 3000. Noch vor dem Jahr 3000, vielleicht sogar schon vor dem Jahr 2500, werden extraterrestrische, also außerirdische Unternehmen für die Wirtschaftskonjunktur auf der Erde zu den Wachstumsmotoren zählen. Warum? Bereits seit Jahrtausenden suchen und forschen immer ausgeklügeltere Teleskope und Beobachtungssonden den Kosmos. Was sich bei den kleinsten Teilchen im unendlich Kleinen vollzieht, vollzieht sich bei der Erforschung des Kosmos im unendlich Großen. Durch ständig verbesserte Vergrößerungsmöglichkeiten ist mittlerweile im unendlich Kleinen die Erforschung subatomarer Stoffe möglich geworden. Ähnliche Fortschritte werden im unendlich Großen dahingehend gemacht, dass wir immer tiefer, weiter und schärfer ins All blicken können. Die Astrophysik und eine Reihe anderer neuer Forschungsbereiche lüften nach und nach die Geheimnisse des Universums. Bemannte und unbemannte Raumfahrzeuge haben bereits mit der Aufgabe begonnen, den Weltraum zu erforschen. Das Weltall ist zu groß und zu unbekannt, um seiner Erforschung zu widerstehen. Die Milchstraße, also die Galaxis, in der unsere Erde liegt, umfasst etwa 400 Milliarden Sonnen, fälschlich Sterne genannt, viele davon mit einer Reihe von Planeten und Trabanten. Es wird angenommen, dass sich weitere 125 Milliarden Galaxien im Weltall befinden, das sich obendrein noch ständig weiter ausdehnt. Visionäre machen bereits heute Geschäfte mit und im Weltraum. Sie verkaufen Grund und Boden auf dem Mars, der Venus und dem Mond. So kann sich zum Beispiel jeder Bundesbürger für 39,90 Euro bei der Luna Embassy Germany ein Grundstück kaufen. 150.000 Ehrenbürger haben bereits eingekauft, meldete eine Zeitschrift, und verlost prompt Mondgrundstücke bis zu 700.000 Quadratmeter. Sie arrangieren kommerzielle Weltraumreisen für Urlauber und Abenteurer und haben bereits die erste Bestattung im Universum durchgeführt. Sie erproben die Kolonisierung des Weltalls und erwarten unermessliche Reichtümer aus dem Sonnensystem und der Galaxis zu gewinnen. Diese Weltraumpioniere sehen richtig voraus, dass die Eroberung des Universums die Menschen immer stärker beschäftigen wird. Denn sie ist mit vielen existenziellen Fragen verbunden. Wer sind wir? Gibt es oder gab es noch anderswo Menschen im All? Gibt es Lebensräume außerhalb der Erde, wenn dieser Planet die Masse der Menschen und den Umgang mit der Umwelt nicht mehr verkraftet? Fassen wir zusammen. Viele Technologien, die den Anstoß für die fünf großen Wellen geben, sind bereits vorhanden. Diese Werkzeuge und Möglichkeiten werden wohl weiterentwickelt. Die Zukunft zeigt sich lange bevor sie eintritt, hat schon Rainer Maria Rilke gesagt. Die Zukunft unter diesem Aspekt gar nicht mehr so ungewiss. Bei genauem Hinsehen und gewissenhafter Forschung wird deutlich, dass sie im Lucklois schon präsent ist. 5 große Entwicklungen und Richtungen, wir könnten auch sagen Querschnittsthemen, können heute bereits erkannt werden. So gesehen kann einiges von dem, was im Laufe der nächsten 1000 Jahre in den wirtschaftlich hochentwickelten Nationen Konjunktur haben wird, aus dem abgelesen werden, was heute schon in den Köpfen und Schubladen Forschungslabors und Patentschriften existiert. Dazu braucht man kein Prophet zu sein. Umso spannender ist es, den Blick in das neue Jahrtausend zu wagen. Es ist ein Blick in das, was dem Menschen möglich ist. Wir stehen erst am Anfang des neuen Jahrtausends. Und manch einer von Ihnen wird sagen, 1000 Jahre sind eine lange Zeit. Hätte ein Mensch im Jahre 1000 geahnt, dass uns heute Flugzeuge, Computers, Handys selbstverständlich sind? Hätte Silvester II., der im Jahre 999 zum Papst gewählt wurde und als der bedeutendste abendländische Gelehrte seiner Zeit galt, dies voraussagen können? Er, der aufgrund seines umfassenden Wissens in den Ruf geriet, ein Zauberer zu sein? Wohl kaum. Deshalb stelle auch ich alles, was ich bisher gesagt habe, unter einen Vorbehalt, meine Damen und Herren. Und der lautet, es kann so kommen und es wird in vielfacher Hinsicht auch so kommen. Es kann aber auch ganz anders kommen und es wird mit Sicherheit auch vieles noch kommen, von dem wir heute gar nichts wissen können. Die Zukunft ist eine hochinteressante Expedition, um nicht zu sagen, das spannendste aller Abenteuer. Und wie sieht nun Ihre Zukunft aus? Alle Entwicklungen werden von innovativen Unternehmen getragen. Firmen, an denen Sie sich beteiligen können. Viel Kapital wird nötig, um die Zukunft zu gestalten. Es wird Erfolge, aber auch Fehlschläge geben. Deshalb investieren Sie nicht in einzelne Unternehmen, sondern beteiligen Sie sich über breit streuende Investmentfonds an vielen Firmen und Gesellschaften. Die Investmentgesellschaft Templeton, für die ich tätig bin, bietet Ihnen mit verschiedenen Fonds die geeignetsten Möglichkeiten, Ihre Zukunft zu gestalten. Es sind die Visionäre, die Gewinner der Zukunft sein werden. Gehören Sie zu den Gewinnern. Ich danke Ihnen. Danke. Danke. Ich danke Ihnen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.